Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Russland als Partner und Rivale, das ist heute unser Schwerpunkt in diesem Auslandsmagazin. Wir blicken auf die Rolle der Wagner-Gruppe in Afrika und wir schauen in die russisch-chinesische Grenzregion. Statt grenzenloser Freundschaft sind dort viele Ressentiments zu spüren. Kuba, 70 Jahre nach dem Beginn der Revolution, und Armut in Kuwait, einem der reichsten Länder dieser Welt, sind ebenfalls Themen in dieser Sendung. Russland, Russland, skandieren junge Demonstranten in Nigers Hauptstadt Niamey in dieser Woche. Sie freuen sich über den Putsch nigerischer Militärs, die den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt haben. Nicht nur der Westen, auch der Kreml verurteilt den Putsch offiziell, fordert die Freilassung des Präsidenten. Ganz anders indes Jewgeni Prigozhin, der Kopf der Wagner-Gruppe, die in den vergangenen Jahren ihre Präsenz in Afrika stetig ausgebaut und damit auch den Einfluss der Europäischen Union in der Region reduziert hat. Was in Niger passiert, ist der Kampf des Volkes gegen die Kolonisatoren, richtet Prigozhin eine klare Botschaft an die frühere Kolonialmacht Frankreich. Paris hat Niger nach dem Rückzug aus Mali zur Basis von gut 1500 französischen Soldaten gemacht. Prigozhin ist bislang mit seinen Söldnern nicht in Niger aktiv, aber in Mali oder der Zentralafrikanischen Republik. Mein Kollege Benedikt Kaninski hat über den Einfluss der Gruppe Wagner mit Andreas Heinemann-Grüder gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Bonn und er hat ihn zunächst nach der aktuellen Bedeutung der Gruppe gefragt.
In der Vergangenheit hatte die Gruppe Wagner durchaus gewisse Funktionen für die Kriegsführung, auch für die Politik in Afrika ausgeübt. Und jetzt ist unklar, wie man eigentlich damit umgehen soll. Also es war ja Ausdruck dessen, dass es kein staatliches Gewaltmonopol mehr gab. Und will man das jetzt herstellen, wird die Wagner-Gruppe integriert in die regulären Streitkräfte, werden die Aufgaben von Wagner von anderen privaten Militärfirmen übernommen? Welche Aufgaben soll Wagner temporär oder dauerhaft auch in Belarus übernehmen? Da scheint es innerhalb der russischen Führung noch eine große Unsicherheit zu geben, was jetzt letztlich die Konsequenzen sind. Eins zumindest scheint klar zu sein, dass in dem Konflikt zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium Putin sich entscheiden musste, er nicht mehr lavieren kann und er sich letztlich auf die Seite des Verteidigungsministers Shoigu gestellt hat.
Wie funktionsfähig ist Wagner denn aktuell überhaupt? Wie ist das einzuschätzen?
Wagner ist ja letztlich Teil eines größeren Konglomerats an Unternehmen. Und in Afrika sind sie nach wie vor funktionsfähig, vor allen Dingen in Mali, in Syrien, in der Zentralafrikanischen Republik, in Sudan. Da geht das Geschäft auch weiter, auch in Libyen. Dann sind sie in der Ukraine offensichtlich aufgeteilt worden in diejenigen, die sich sozusagen an dieser Meuterei beteiligt haben. Die sind jetzt in Belarus und ein anderer Teil ist offensichtlich dem Kommando direkt vom Verteidigungsministerium unterstellt worden. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass Wagner aufgelöst ist, aber offensichtlich in seiner bisherigen Struktur Veränderungen unterworfen sein wird und wahrscheinlich in der Ukraine nicht mehr diese Autonomie genießen wird, die sie vorher hatten.
Sie haben Afrika angesprochen. Inwiefern sind die Wagner-Söldner denn so etwas wie der verlängerte Arm Russlands in Afrika? Wie sieht da genau die Ausübung der Missionen aus?
Ja, sie sind Teil der russischen Außen- und Sicherheitspolitik gegenüber einer ganzen Reihe von afrikanischen Ländern. Sie halten autokratische Regime, häufig auch Putschisten, an der Macht. Sie versuchen auch mit der Gruppe Wagner an Rohstoffe in Afrika ranzukommen. Sie versuchen, dass europäische Missionen oder UN-Missionen auch beendet werden und die Gruppe Wagner dann für Aufstandsbekämpfung zum Beispiel in Mali oder in Zentralafrikanischen Republik eingesetzt wird. Also insofern ist es auch ein Instrument, um westliche Missionen oder westlich unterstützte Missionen zu beenden. Wagner ist auch eine Vorfeldorganisation für die Waffenexporte. Russland ist heute schon der größte Waffenexporteur nach Afrika. Es bildet aus, es macht auch mediale Kampagnen. Die Gruppe Wagner ist auch nachrichtendienstlich unterwegs. Insofern ist es Teil eines breiteren Portfolios.
Die europäischen Staaten ziehen sich dagegen zumindest militärisch immer mehr aus Afrika zurück. Zum Beispiel die Bundeswehr, sie wird bis 2024 aus Mali abgezogen sein. Überlässt man damit Russland und auch den Wagner-Söldnern in Afrika das Feld?
Ja, die Wagner-Gruppe verspricht auf der einen Seite, die Probleme zu lösen, die zum Beispiel die Mission in Mali nicht gelöst hat. Gleichzeitig produziert sie aber immer mehr Rekruten für islamistische Organisationen, weil sie mit unterschiedsloser Gewalt vorgehen. Und insofern wird die Gruppe Wagner die Versprechen nicht einhalten, sondern letztlich mehr zur Destabilisierung beitragen, zur Aufwuchs von irregulären bewaffneten Gruppen, auch zur Migration und zur Fragilität dieser Staaten. Die Frage ist jetzt auf der anderen Seite, was die EU-Staaten können. Sie können ja selber nur mit einem Mandat dort aktiv werden. Also entweder, dass sie von Regierungen eingeladen werden oder dass es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates gibt. Wenn diese beiden Bedingungen nicht gegeben sind, dann kann man nicht sich selbst mandatieren. Und insofern, ja, man muss das Feld überlassen. Vielleicht gibt es allerdings auch eine Erkenntnis dessen, dass die Staaten, die Wagner einladen, sich letztlich auch von dieser Truppe abhängig machen und dann Wagner nicht mehr Instrument ist, sondern sie selbst zu einem Erfüllungsgehilfen von einer Politik und einem Vorgehen von Wagner werden. Und diese Ernüchterung, die zeigt sich zum Beispiel schon in Mali.
Wie erfolgreich aus russischer Sicht sind denn die Wagner-Einsätze in Afrika?
Die Wagner-Einsätze sind erfolgreich in kommerzieller Hinsicht. Sie sind erfolgreich, weil diese Länder auch in der UN-Generalversammlung oder wenn sie einen Sitz auch temporär im UN-Sicherheitsrat haben, eher pro-russische Positionen einnehmen, weil Russland zum Ausdruck bringt, wir stehen ja mit euch gemeinsam gegen die früheren Kolonialmächte. Also es ist insofern auch Teil einer uralten, sozusagen schon zu Sowjetzeiten praktizierten Propaganda, die da gemacht wird. Also wir zusammen mit Afrika gegen den imperialistischen Westen. Und insofern ist die Gruppe Wagner sozusagen ein Instrument unter mehreren. Und ein weiteres ist im Moment ja auch immer Getreide, dass sie sagen, auf der einen Seite Getreideausfuhren aus der Ukraine werden unterbunden, aber wir werden das ja alles kompensieren. Ich glaube, es ist auch Teil dessen, dass es eine gewisse russisch-chinesische Konkurrenz mittlerweile in Afrika gibt, weil Putin jetzt in einem Artikel zur Afrikapolitik auch schon angekündigt hat, dass er also im Bereich Transport, Logistik, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, gemeinsames Finanzsystem außerhalb vom Dollar und des Euro. Also dass man in Bereichen auch tätig werden will, in denen in den vergangenen Jahren eigentlich nur China ein Konkurrent des Westens war.
Sagt der Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder von der Uni Bonn. Mein Kollege Benedikt Kaninski hat mit ihm über den Einfluss der Gruppe Wagner in Afrika gesprochen. Die Geschichte der chinesisch-russischen Beziehungen war lange geprägt von Rivalität, nicht nur in entfernten Regionen wie Afrika. Offiziell ist diese Rivalität nun überwunden. Beide Staatspräsidenten haben eine so wörtlich grenzenlose Freundschaft vereinbart. Vor allem für Kreml-Herrscher Wladimir Putin ist dieses Bündnis eine Frage des Überlebens. Entsprechend haben auch die Wirtschaftskontakte beider Länder zugenommen. Auf der lokalen Ebene allerdings ist dieser Wandel bislang noch nicht angekommen. Im Grenzgebiet ist angesichts der konfliktreichen Vergangenheit bei den Menschen Skepsis zu spüren. Benjamin Eisel ist in die Grenzstadt Hehe gereist und hat sich in der für chinesische Verhältnisse kleinen Stadt mit rund 250.000 Einwohnern umgehört.
An der Uferpromenade spielt eine Gruppe chinesischer Rentnerinnen und Rentner Karten. Auf Russland angesprochen, winken die meisten ab. Sie wollen nicht mit westlichen Medien sprechen. Doch aus einem 63-jährigen Mann sprudelt es nur so heraus. Worte, die in China in solch Offenheit selten zu hören sind. Russland ist böse, sie haben die Ukraine überfallen. Ich bin hier in Hehe geboren. Das Territorium auf der anderen Seite gehört ohnehin alles zu uns. Tatsächlich hat das Gebiet auf der anderen Seite mal zu China gehört. Die Grenze hat eine konfliktreiche Geschichte, wie die Beziehungen zwischen Russland und China generell. Die Grenzlinie hat sich in der Vergangenheit immer wieder verschoben. Erst vor rund 20 Jahren wurden letzte Streitigkeiten vertraglich beendet. Der neuen grenzenlosen Freundschaft mit Russland, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping sie ausgerufen hat, traut der Rentner in Hehe nicht. Er wünscht sich stattdessen mehr Zusammenarbeit mit dem Westen. Termin bei einem Obsthändler in Hehe. Manager Sun Li führt durch die Lagerhalle und zeigt, welches Obst in den Kühlräumen lagert. Hier Pfirsiche aus dem Landesteil Liaoning, bereit für den Export nach Russland. Darauf ist das Unternehmen spezialisiert. Das Treffen haben die lokalen Behörden für uns organisiert. Mehrere Behördenvertreter sitzen während des Interviews mit am Tisch. Die Stimmung ist angespannt. Der Obst- und Gemüsehandel mit Russland boomt, erklärt Sun Li, vor allem seit vor einem Jahr die neue Brücke über den Grenzfluss eröffnet wurde. Die Brücke bringt uns nur Vorteile, macht alles viel einfacher. Früher gab es nur einmal am Tag eine Fähre. Schifffahrt und Abfertigung waren auch vom Pegelstand des Flusses abhängig. Mit der Brücke können wir unsere Waren jederzeit transportieren. Die Zollabwicklung ist einfacher, es ist viel bequemer. Generell hat der Handel zwischen China und Russland in den letzten Monaten neue Rekorde erreicht. Die Importe, unter anderem günstiges russisches Öl und Gas, legten immer weiter zu. Vor allem aber die Exporte in das befreundete Nachbarland. In den vergangenen Monaten haben sich die chinesischen Ausfuhren teilweise verdoppelt im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Wegen des Ukraine-Kriegs haben demokratisch regierte Staaten Sanktionen gegen Russland verhängt. Unternehmen haben sich aus Russland zurückgezogen. China dringt in diese Handelslücke vor. Dass er durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine, den China bis heute nicht verurteilt hat, mehr Obst nach Russland verkauft, streitet der Händler Sun Li allerdings ab. Links und rechts der neuen mehrspurigen Zubringerstraße zur Brücke parken auf Wiesen und abgeernteten Feldern hunderte nagelneue Lastwagen, Betonmischer und große Baumaschinen wie Bulldozer und Kräne. Chinesische Fabrikate in bunten Farben, gelb, grün, blau und rot. Sie warten darauf, über die Grenze gebracht zu werden. Direkt vor der Brücke stauen sich meist russische Lastwagen, beladen mit chinesischen Waren. Die Fahrer warten auf die Zollabfertigung, die rund 3 Tage dauert. Sprechen will keiner hier mit westlichen Medien, bis auf Vadim. Der freundliche 50-jährige Fernfahrer klettert sofort aus seiner Kabine herunter und lobt die chinesisch-russischen Beziehungen. Früher habe Russland China geholfen, jetzt helfe China Russland, sagt Vadim. Ein bisschen Chinesisch hat er auch schon gelernt. Seit einem halben Jahr mache er den Job. Es gebe viel zu tun. Es gefalle ihm in der Volksrepublik. Seine Tochter wolle allerdings nichts mit China zu tun haben. Sie lernt Koreanisch, will in Südkorea studieren, erzählt er. Bevor Vadim wieder in die Fahrerkabine klettert, outet er sich noch als Fan von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.
Хороший президент, молодец, грамотный, умный.
Ein guter Präsident, ein toller Typ, er kann sich ausdrücken, ist schlau, diszipliniert, er macht eine gute Politik. Aber ich denke, unser Präsident Putin ist der Beste von allen. Genauso wie euer Präsident der Beste für euch ist.
Наш президент самый лучший, так же, как и ваш самый лучший для вас.
Neuer Freund oder ewiger Feind, Benjamin Eisel über Chinas schwieriges Verhältnis zum großen Nachbarn Russland. Jahre nach ihrem Beginn verblasst auch in Kuba die Erinnerung an die Revolution. Vor fast 7 Jahren schon ist Diktator Fidel Castro gestorben. Den Alltag der Menschen prägen heute Mangel und wirtschaftliche Abhängigkeit. Strom, Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Immer wieder kommt es zu Protesten. Die Hoffnungslosigkeit vieler Kubaner lässt sich sogar in Deutschland registrieren. 8-mal mehr Asylsuchende registrierten die Behörden im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und doch bei aller Tristesse, die kubanische Führung feierte in dieser Woche mit einigem Aufwand die Geburtsstunde der Revolution in Santiago de Cuba, der zweitgrößten Stadt des Landes.
Gracias, Santiago. Viva la Revolución Cubana.
Viva.
Patria o muerte.
Es lebe die Revolution, Staatspräsident Miguel Díaz-Canel. Große Begeisterung im Publikum löst er damit aber nicht mehr aus. Anne Demmer über die langen Schatten der Revolution in Kuba.
Moncada, 70 años de historia.
Moncada, 70 Jahre Geschichte. Fidel Castro, sein Erbe wird immer lebendig bleiben. Er organisierte und führte eine Gruppe von Männern und Frauen, die für eine gerechtere Gesellschaft kämpften. Am 26. Juli feiern wir alle diesen Sieg. So klingt der offizielle Jingle für die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Sturms auf Moncada. Der Tag gilt als Geburtsstunde der kubanischen Revolution. Der vor rund 7 Jahren verstorbene Fidel Castro wollte die Moncada-Kaserne von Santiago stürmen. Wir wollten einen Volksaufstand provozieren, um den Diktator zu stürzen. Im Falle des Scheiterns war die Idee, mit den Waffen von Moncada in die Berge zu flüchten und den Guerillakrieg gegen die Diktatur von dort aus weiterzuführen. 19 Soldaten starben damals beim gescheiterten Versuch, den der Revolutionsführer mit 2 Jahren Gefängnis büßte. In den letzten Wochen wurde der Ort des Geschehens herausgeputzt. Die abgeblätterten Häuserfassaden wurden extra für den Anlass getüncht, erzählt eine Frau aus Santiago gegenüber dem kubanischen Staatsfernsehen. Straßen wurden asphaltiert. Sie haben die weißen Linien auf den Straßen nachgezogen. Alles wird ein bisschen schöner gemacht. Angesichts der Krise, die das Land durchlebt, scheint das für Aileen eine Provokation. Das Land leidet unter den Folgen der Pandemie, den US-Sanktionen, aber auch dem Missmanagement der kubanischen Regierung. Aileen lebt in Havanna. Heute Morgen um 7 Uhr bin ich vom Lärm eines Rasenmähers aufgewacht. Immer vor diesem Jahrestag wird überall der Rasen gemäht, das Unkraut beseitigt, damit alles schön ist für die Kameras der Nachrichtensendungen. Klar, für die ist es ein wichtiges Datum, so wie für uns der 11. Juli. Das war der Tag vor rund 2 Jahren, als tausende Menschen im ganzen Land für mehr Freiheit und gegen den Mangel auf die Straße gegangen sind, nachdem in mehreren Orten über Tage der Strom ausgefallen war und es auch kein frisches Wasser gab. Sollen sie doch feiern, Musik machen. Mir ist das egal. In diesen Tagen gibt es auch mehr in den Läden, damit die Leute glücklich sind. Sogar Rum verkaufen sie. Eileen sitzt in einem Café, erzählt sie am Handy. Die 33-Jährige arbeitet in einem Friseursalon. Ihr Bruder war unter den rund 1400 Demonstranten, die damals bei den überwiegend friedlichen Protesten festgenommen wurden. Rolando wurde wegen Bagatellen zu 12 Jahren Haft verurteilt. Aline und ihre Mutter haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Das war vor einem halben Jahr. Bis heute haben sie keine Antwort. Gegen rund 480 weitere Protestierende wurden teils massive Haftstrafen erlassen, bis zu 25 Jahren. Die Haftbedingungen seien menschenunwürdig. Einmal im Monat kann Aileen ihren Bruder besuchen. Was er täglich zu essen bekommt, passe in einen Plastikbecher. Während sie davon erzählt, beobachtet sie von ihrem Tisch aus, wie sich eine Schlange vor einem staatlichen Laden gegenüber gebildet hat. In den Läden, wo wir mit dem kubanischen Peso bezahlen können, gibt es nichts. Einmal im Monat gibt es ein Päckchen Hühnerfleisch. Alles ist rationiert. Hier geht's dir miserabel vom Moment der Geburt bis zum Tod. Ich sehe hier die Alten, die noch in der Schlange stehen. Junge Leute, siehst du nicht. Es gibt sie immer weniger. Irgendwann, paff, werden sie total verschwinden. Rund 300.000, vor allem junge Kubanerinnen und Kubaner, haben im letzten Jahr Kuba verlassen. Solange ihr Bruder im Gefängnis sitzt, will Aileen bleiben. Es wird gesagt, dass Fidel Castro gegen einen Diktator gekämpft hat. Aber irgendwann ist er vom Weg abgekommen und wurde selbst zum Diktator. Was er geschaffen hat, hat nichts mit einer gerechten Gesellschaft zu tun.
Die Kubaner haben in dieser Woche den 70. Jahrestag des Angriffs auf die Moncada-Kaserne und damit den Beginn der Revolution gefeiert. Das war ein Beitrag von Anne Demmer. In ihren Werbebroschüren präsentieren sich die Golfstaaten mit makelloser Fassade. Ob Dubai oder Katar, Infrastruktur vom Feinsten, zieht seit Jahren auch viele zahlungskräftige Kunden aus dem Westen an. Auch Kuwait zählt zu den reichsten Staaten der Welt. Doch auffallend hier, in manchen Vierteln bröckeln die Fassaden, gibt es kein fließendes Wasser, sind die Straßen voller Matsch. Die Gründe dafür sind hausgemacht. Das kleine Emirat gibt den größten Teil des Budgets für Gehälter und Renten aus. Zu leiden haben darunter nicht zuletzt die Gastarbeiter. Anna Almening.
Javid Mohammed ist mit dem Auto unterwegs. In seinem Wagen ist es angenehm kühl. Draußen dagegen herrschen Temperaturen von knapp 50 Grad. Der junge Mann aus Pakistan arbeitet als Taxifahrer im Emirat Kuwait. Etwa eine Viertelstunde vom internationalen Flughafen entfernt liegt Jalib al-Shuyuch. Ein Viertel, in dem nur Gastarbeiter leben. Auch Javid hat hier früher gewohnt. Die Anbindung mit dem Bus sei gut hier, findet Javid. Das sei der Grund, warum die Menschen in diesem Viertel leben. Tatsächlich fährt alle paar Minuten ein Bus vorbei, alte rote Doppeldecker oder dröhnende Dieselbusse aus China. Ansonsten fällt die Hauptstraße des Viertels vor allem wegen ihrer Schlaglöcher auf. Heruntergekommene Häuser mit brüchigen Stromkabeln, bröckelnden Fassaden und verklebten Fenstern reihen sich aneinander. Einen Supermarkt gäbe es hier nicht, sagt Javid. Auch kein fließendes Wasser. Nur welches aus Wassertanks, die auf den flachen Dächern befestigt sind. Und manchmal gäbe es auch gar kein Wasser. Wenn die Tanks leer seien, dann dauere es manchmal ein paar Tage, bis es Nachschub gibt. Javid wohnt inzwischen in einem anderen Teil von Kuwait. Ab und zu fährt er zurück in sein altes Viertel. Ein paar seiner Freunde leben hier. Wirklich ziemlich heiß sei es gerade, stöhnt einer von Javids Kumpels. Die Sonne geht schon langsam unter, aber draußen fühlt es sich immer noch an wie in einem riesigen Backofen. Javids Freunde installieren Klimaanlagen. Sie teilen sich zu viert ein Zimmer für umgerechnet 80 Euro im Monat pro Person. Den größten Teil ihres Lohns schicken sie ihren Familien. Einmal im Jahr kehren sie nach Pakistan zurück. Den Rest des Jahres verbringen sie in den Gegenden des Emirats, in die sich Kuwaitis nur sehr selten verirren. Kuwait gehört wegen seiner Ölreserven zu den reichsten Ländern der Erde. Doch davon profitieren vor allem die Staatsbürger. In der Avenues Mall, einem gigantischen Einkaufspalast, verbringen viele Kuwaitis ihre Abende. Hier liefern sich die Luxuslabels der westlichen Welt einen Wettbewerb um die kaufkräftige Kundschaft. Viele Menschen kommen zum Shoppen, manche zum Spazierengehen. Denn in den Geschäften und überdachten Passagen ist es angenehm kühl. Energiesparen oder überhaupt sparen scheint hier kein Thema zu sein, wie in vielen Vierteln in Kuwait. Das liege daran, dass der Staat für seine Bürger vieles subventioniere, erklärt Abbas El-Mishrin, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität Kuwait. 75% des Staatshaushaltes werden für die Gehälter von Beamten ausgegeben und für Subventionen von Gütern und Dienstleistungen. Das Problem daran? Der Staat zahlt die Subventionen nicht nur denjenigen Kuwaitis, die ärmer sind als der Durchschnitt, sondern allen Bürgern von Kuwait. Das ist nicht logisch. Wenn du reich bist, erhältst du mehr Subventionen, als wenn du arm bist. Dabei sollten die Subventionen doch denen zugutekommen, die es hier in Kuwait wirklich nötig haben. Aber nein, wenn du viel Land besitzt und große Häuser hast, wenn du also reich bist, verbrauchst du mehr Energie. Vielleicht hast du sogar einen Swimmingpool. All das kostet. Und all das wird genauso subventioniert wie der Verbrauch von jemandem, der nur eine kleine Wohnung mieten kann und sehr wenig Strom verbraucht. Das ist ein Grund dafür, dass die Staatsausgaben enorm hoch sind und kaum noch Geld übrig bleibt für öffentliche Investitionen. Selbst der Flughafen von Kuwait wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. In den 60er und 70er Jahren galt das Emirat als Vorzeigestaat im Nahen Osten. Heute steht es im Schatten seiner Nachbarländer. Die autoritär regierten Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien überbieten sich mit technischen Innovationen und einer modernen Infrastruktur, von der am Ende auch die Gastarbeiter profitieren. In Kuwait bestimmt bei den meisten Entscheidungen auch das Parlament mit. Doch längst nicht alle Abgeordneten seien für dringend notwendige Reformen, hat Abbas El-Mishrin beobachtet. Die Mehrheit der Abgeordneten ist nicht sehr gebildet. Sie sorgen sich auch nicht besonders um die Zukunft des Landes oder wie die künftigen Generationen leben. Es geht ihnen allein darum, ob sie es bei der nächsten Wahl wieder ins Parlament schaffen oder nicht. Und damit ihnen das gelingt, fordern sie weitere Vorteile für ihre Wählerschaft. Die Stimmen, die diese Entwicklung in Kuwait kritisch sehen, sind nicht sehr laut. Aber es gibt sie. Jassim El-Awadi gehört dazu. Der 34-Jährige hat die Initiative Kuwait Commute gegründet. Er und sein Team setzen sich dafür ein, den öffentlichen Nahverkehr zu modernisieren für alle Menschen in Kuwait. Der Verkehr nimmt zu. Auch die Probleme, die der Verkehr mit sich bringt, werden mehr. Das Bussystem, das wir jetzt haben, entspricht nicht dem Standard, den wir wollen. Vor allem aber verdienen wir alle etwas Besseres. Wir sollten nicht wie Gefangene in unseren Autos leben müssen. Schritt für Schritt arbeitet sich Jassim mit seinen Vorschlägen für einen neuen Nahverkehr durch die kuwaitische Bürokratie, mit einigen kleinen Erfolgen. In der Hauptstadt wurden bereits 2 moderne Bushaltestellen gebaut, die auch den Bedürfnissen verwöhnter Bürger entsprechen. Für Jassim ein Meilenstein auf dem Weg, Kuwait für alle Einwohner lebenswerter zu machen. Taxifahrer Javid verlässt kopfschüttelnd sein ehemaliges Wohnviertel.
Problem, the supermarket, the matam, restaurant, no have there any.
Nicht einmal ein Restaurant gäbe es hier, so arm sei die Gegend. Sobald er es sich leisten konnte, habe er sich deshalb eine neue Bleibe gesucht. Doch die meisten Menschen hier haben keine andere Wahl.
Die arme Seite von Kuwait, Anne Almeling über die Grenzen des Reichtums im Emirat. hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.